Medienforum Münster.
Besser leben, das arbeitskritische Magazin.
Am Mikrofon Peter Busfeld, schönen guten Abend.
Arbeit kommt vor dem Vergnügen. Morgenstund hat Gold im Mund. Arbeit ist das halbe Leben.
Es ergibt sich daraus eine wesentliche, nie gestellte Frage: Muss man zu leben verdienen, um das Recht zu leben zu haben?
Muss man zu leben verdienen, um das Recht zu leben zu haben? Nein, leben und leben lassen, das geht auch ganz unverdient. Das meint unter anderem Uli Frank, der auf www.unverdient.de seine Gedanken vorstellt zum Thema unverdient leben. Am vorletzten Märzwochenende, da hatten Uli Frank und seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner eingeladen in ihr Zuhause, in die renovierte ehemalige Fachwerk-Dorfkneipe in Hiddinghausen bei Wuppertal. Ein Wochenende mit Essen, Trinken, Kindern, Schlafgelegenheiten, Referaten, Diskussionen, Kontakten. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Das ganze Haus mit mindestens 12 Zimmern steht zur Verfügung, auch zum Übernachten. So ein Zitat aus der Einladung zu diesem Hiddinghausener langen und besonderen Wochenende. Konkret vom 23. bis zum 25. März diesen Jahres. Stichwort Referate. Wir haben in Hiddinghausen 2 Vorträge mitgeschnitten. Auszüge aus Stefan Meretz' Referat werden wir dokumentieren in der nächsten Ausgabe, in der Mai-Sendung von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.
Dann möchte ich euch heute recht herzlich begrüßen zu meiner Veranstaltung und mich erst einmal recht herzlich bedanken für die Einladung, die ich bekommen habe, dass ich euch heute hier diesen Vortrag halten kann über die 5-Stunden-Woche. Mein Name ist Darwin Dante. Ich habe eine Berechnung durchgeführt, die nachweist, dass wir eigentlich nur 5 Stunden pro Woche arbeiten müssten, um genau in demselben Wohlstand leben zu können, wie es heutzutage der Fall ist.
Darwin Dante. Gerade haben wir die Begrüßungsworte vernommen von Darwin Dante, der beim Hiddinghausener Märzwochenende referiert hat zum Thema 5-Stunden-Woche. Bevor wir nun gleich Auszügen lauschen werden aus Dantes 5-Stunden-sind-genug-Vortrag, hier zunächst ein Statement, das mir Darwin Dante zu seinem Pseudonym ins Mikrofon gesprochen hat. Darwin Dante, warum dieses Pseudonym?
Darwin Dante hat seine Wurzeln in der Historie, und zwar zum einen Darwin, das darwinistische Naturrecht, zur einen Seite, und dann Dante zur anderen Seite mit der göttlichen Komödie. Zu Zeiten der göttlichen Komödie von Dante war es so, dass die Päpste eine allgemein richtige oder von ihnen gesagte richtige Meinung vertreten haben, dass sie selbst Sprachrohr Gottes seien und dass nur ihre Wahrheit die richtige sei. Ja, Dante hat damals mal die Frechheit besessen, in seiner göttlichen Komödie durch die Hölle zu gehen und dann zu sehen, wie die Päpste wegen ihrer Lügen und ihrer Verlogenheit zu Gott gebeten haben, und zwar um Vergebung. Und hat dann auch gesehen, wie der gerade verstorbene Papst dort hineingeschüttet worden ist in diesen Höllenofen. So, und genau das Gleiche wünsche ich mir eigentlich von der Ideologie des heutigen, ja, darwinistischen Naturrechts, dass auch sie als allein glücklich machende Ideologien irgendwann in diesen Höllenofen landen. Ich werde das anhand verschiedener Charts nachweisen. Zuerst einmal dieses hier. Dieser Kuchen, der an der Wand geschmissen ist, repräsentiert das Arbeitstätigenpotenzial der Bundesrepublik Deutschland von 1988. Ich werde nachweisen, dass für die güterwirtschaftlich notwendige Menge an Arbeit, die notwendig ist, um uns alle mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen, dass dafür 17,3% notwendig sind. Zunächst zum Zahlenmaterial. Ich möchte zum Zahlenmaterial Folgendes sagen. Ich greife auf das Zahlenmaterial von der Bundesrepublik Deutschland von 1988 zu. Ja, warum benutze ich dieses Zahlenmaterial weiterhin? Das erste Argument für dieses alte Zahlenmaterial ist, dass damals mal 1988 in der alten Bundesrepublik Deutschland mit den alten Bundesländern war der durchschnittliche Lebensstandard höher als heute. Das ist der erste Grund. Es war damals mal praktisch fast nicht denkbar, dass es eine Obdachlosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland gab. Es gab kaum Kinderarmut, also eigentlich gar nicht. Und in einer Berechnung mit den heutigen Zahlen wäre es notwendig, eine zusätzliche Berechnung durchzuführen, wie viel Arbeit notwendig ist, damit wir diese Menge an Armut überhaupt überwinden könnten. Ja, das musste ich mit diesen Zahlen von 1988 nicht. Das ist das erste Argument, warum ich weiterhin bei den Zahlen von 1988 bleibe. Das zweite Argument ist das, dass die Bundesrepublik Deutschland damals mal Exportweltmeister war. Das heißt, die Menge der ausgeführten Güter, die Menge der Arbeit in den ausgeführten Gütern entsprach ungefähr der Menge der Arbeit, die in den importierten Gütern enthalten waren. Deswegen kann man diese ganzen Leistungen, wie viel Arbeit wir jetzt praktisch aus dem Ausland importieren oder wie viel wir exportieren, kann man praktisch vernachlässigen. Man kann praktisch sagen, okay, wir vernachlässigen zu unseren Gunsten, weil wir waren ja Exportweltmeister. Das ist eine Annahme, die heutzutage auch nicht mehr so einfach möglich ist. Deswegen, weil in der Zwischenzeit sehr, sehr viel von produzierenden Betrieben ins Ausland gewandert ist. Ja, es ist eine exemplarische Berechnung für die Bundesrepublik Deutschland, die meines Erachtens anzuwenden geht auf alle Staaten oder alle Gebiete dieser Erde mit ungefähr gleichartigen klimatischen Bedingungen, mit einer Bevölkerung, mit einem entsprechend technologischen Standard an Wissen und den entsprechenden Produktionsmitteln, wenn sie die entsprechenden Produktionsmittel zur Verfügung haben. Von daher hat es also durchaus den Anspruch, einer weltweiten Berechnung zu sein, die ich hier exemplarisch an den Zahlen der Bundesrepublik Deutschland vorführe. Nachdem die Frage nach dem Zahlenmaterial geklärt ist, die nächste Frage ist die, gab es in der Vergangenheit schon Theoretiker, die ähnliche Vorstellungen gehabt haben oder die ähnliche Berechnungen durchgeführt haben? Ich bin ja durchaus nicht der erste Theoretiker. Es hat eine ganze Reihe von Theoretikern gegeben. Einer dieser Theoretiker ist Alexander Bergmann, der ist ein Anarchisten, vielleicht ein Begriff im ABC des Anarchismus. Hatte er eine Berechnung über zwei Seiten aufgestellt für das damalige zaristische Russland. Dort kommt er auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 18 Stunden pro Woche. Mit den Zahlen des damaligen zaristischen Russlands. Oswald von Nell-Breuning, den zitiere ich besonders gerne, weil das ist CDU-Urgestein. Das ist ein Theoretiker, der als Berater verschiedener Bundesregierungen in Wirtschaftsfragen tätig war und unter anderem auch Mitglied im Beirat für das Bundesministerium für Wirtschaft tätig war. Und der kam zu dem Ergebnis, dass man ungefähr nur noch einen Tag Arbeit pro Woche benötigen würde, um überhaupt den normalen Lebensstandard zu erreichen. Ein dritter Theoretiker, das ist kein richtiger Theoretiker, das ist Hans-Peter Martin, das ist das Buch Die Globalisierungsfalle. Da beschreibt Hans-Peter Martin, der übrigens im Europäischen Parlament sitzt und ehemaliger Abgeordneter der SPÖ ist und außerdem Spiegelredakteur, genauso wie sein Kompagnon Harald Schumann, beschreibt dort eine Konferenz im Jahre 1995, in der die 500 führenden Wissenschaftler, Politiker und Manager der Welt eingeladen worden sind. Also alles die Top-Leute dieser Welt, um über die Zukunftsperspektiven der Welt zu diskutieren. Und dort kam man recht schnell zu dem Ergebnis, dass ein Fünftel der Welt ausreichen würde, um praktisch denselben Produktion zu leisten, wie es heutzutage der Fall ist. Wenn wir diese Aussage ein Fünftel nehmen und sagen, im Durchschnitt ohne Berücksichtigung der weltweit heute Arbeitslosen, würde man im Grunde ungefähr 50 Stunden pro Woche arbeiten, rechnet man das durch 5, bleiben ungefähr 10 Stunden pro Woche übrig. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ein weiterer Schritt ist Jeremy Rifkin. Der hat in seinem Buch Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft beschrieben, dass ein Großteil der heutigen Menschen im Prinzip bald arbeitslos werden würden. Er beschreibt, dass im produktiven Arbeitsmarkt, das heißt Fabrikarbeitsplätze und Produktionsjobs, bis zum Jahre 2010 nur noch 12% des weltweit tätigen erwerbstätigen Potenzials dort arbeiten werden und dass bis zum Jahre 2020 erwartet wird, dass das nur noch 2% sein werden. Das heißt also praktisch, dass diese Zahlen auf ein Sechstel des heutigen Bedarfs zurückgehen werden. Ich habe in sehr, sehr vielen Rationalisierungsprojekten gearbeitet, als Datenverarbeitungselektroniker, als Techniker der Datenverarbeitungselektronik und auch als Ingenieur der Automatisationstechnik. Arbeite unter anderem jetzt eben halt auch in Versicherungen und Bankenbereich, auch in der Industrialisierung der gesamten Prozesse. Dort arbeitet man jetzt daran, dass der gesamte Papierbereich durch elektronische Maßnahmen eben halt wegrationalisiert werden. Damit eben halt auch die ganzen Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Und von daher weiß ich, dass diese Zahlen, die für den Produktionssektor angegeben sind, also auch diesen Bereich erfassen werden und dort ähnlich große Relevanz besitzen werden. Wenn man ein Sechstel annimmt und wieder 50 Stunden pro Woche, dann bedeutet das auch ungefähr zwischen 8 und 9 Stunden, könnte die Arbeitszeit reduziert werden. Nur allein mit den technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben und bei der Beibehaltung des Kapitalismus. Leider ist es so, dass die Statistiken, die Analysen mir nicht zugänglich sind von diesen Leuten. Das ist auch sehr, sehr schwer zu bekommen. Deswegen habe ich bei Zeiten eine eigene Berechnung gemacht.
Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Bundesagentur für Arbeit. Leider sind momentan alle Arbeitsplätze besetzt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sehr geehrte Kunden, wir sind bemüht, Ihren Wunsch nach einer Arbeitsstelle so schnell wie möglich zu erfüllen. Aufgrund vorübergehender Konjunkturschwächen kann es dabei jedoch vereinzelt zu Wartezeiten kommen. In der Zwischenzeit informieren wir Sie gerne, wie Sie Ihr Leben in den nächsten Jahren mit einer positiven Grundeinstellung angenehmer gestalten können. Vielen Dank.
Arbeitslos, den ganzen Tag zu Hause.
Arbeitslos, den ganzen Tag zu Hause. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Arbeitslos, so stehst du vor der Tür. Schauen uns die Nachbarn auch blöd an. Jetzt gibt's nichts mehr, was uns beide trennen kann.
Und wir reichen uns die Hand und du siehst so glücklich aus. Arbeitslos, den ganzen Tag zu Haus. Ja, wir reichen uns die Hand und du siehst so glücklich aus. Arbeitslos, den ganzen Tag zu Haus.
nach zu Haus. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Du und ich, wir lieben diese Welt. Unsere Ich-AG ist alles, was jetzt zählt. Auch die nächsten 20 Jahre werden schön, weil aus, arbeitslos, den ganzen Tag zu Haus.
1, 2, 3, 4, was sind wir?
Vielleicht nur mal kurz zu den Arbeitslosenzahlen seit 1950 bis 2010. Das ist eine Statistik aus dem Stern. Und zwar kann man hier ziemlich deutlich sehen, in welchen Schüben die Arbeitslosigkeit stattgefunden hat. Es wurde eigentlich seit 1974 immer argumentiert, der Dienstleistungsbereich werde die entstandenen freigesetzten Arbeitskräfte auffangen. Wie man hier zeigen kann, war das nie der Fall. Zumindest nicht im ausreichenden Maße der Fall. Man kann sehen, dass hier war die erste Rationalisierungswelle. Es gab eine leichte Verbesserung. Hier kam die zweite Rationalisierungswelle, das war ungefähr die Zeit, als damals mal die vollautomatischen Fließbandstraßen bei den Autoherstellern eingeführt worden sind und auch die vollautomatischen Betriebe im chemischen Bereich. Hier kam die Zeit, wo die Personal Computer immer mehr Arbeiten im Dienstleistungsbereich unnötig gemacht haben. Wir kennen noch alle die Bilder aus den Großraumbüros, wo da eine ganze Menge Leute irgendwelche Sachen tippen. Das braucht nicht mehr gemacht werden mit der elektronischen Datenerfassung von Texten in Computern, in Büros etc. pp. Das ist aber nicht alles, was wir sagen können zur Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit hat sich fortgesetzt. Wir sind eigentlich ein Land, was relativ gut bei der Arbeitslosigkeit noch wegkommt. Aber uns wird bezüglich der Arbeitslosigkeit auch nicht die volle Wahrheit gesagt. Und ich kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum sich die Linken auf diese komische Argumentation der Bundesregierung überhaupt noch einlassen. Wenn wir zugrunde legen, dass für die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2004 ein Erwerbstätigenpotenzial von ungefähr 40 Millionen Menschen existiert hat, dann können wir relativ leicht nachvollziehen, dass 4,4 Millionen Menschen Arbeitslose ungefähr 10 bis 11% Arbeitslose sind. Das sind die offiziellen Zahlen, die uns also auch in den Medien immer wieder vorgegaukelt wird. Die richtige Arbeitslosigkeit umfasst aber auch noch die Arbeitslosen, die sich in Maßnahmen befinden. Die wird nicht mit angegeben. Das sind all die Menschen, die praktisch durch das Arbeitsamt in Maßnahmen gesteckt werden, Fortbildungsmaßnahmen. Und dann eben halt noch die nicht registrierten Arbeitslosen, die praktisch aufgegeben haben, sich in irgendeiner Form arbeitslos zu melden. Ja, die 1-Euro-Jobs, das sind Leute in Maßnahmen. Ja. Die nicht registrierten Arbeitslosen sind dann diejenigen, die es aufgegeben haben, die dann zum Teil von den Familien aufgefangen werden, etc. pp. Insgesamt gibt es dann eine Arbeitslosigkeit nicht von 4,4 Millionen, sondern von 7 Millionen. Das ist fast das Doppelte. Also die reale Arbeitslosigkeit beträgt real jetzt ungefähr 18%. Und wenn wir von Arbeitslosigkeit reden in diesem Land, sollten wir uns wirklich angewöhnen, von der realen Arbeitslosigkeit zu reden und nicht auf diese Lügenmärchen, die uns irgendwie über die Medien genannt werden, eingehen. Was ich mit diesen Arbeitslosenzahlen gezeigt habe, ist das, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage ist, alle ihre Bewohner ausreichend mit Lohnarbeit zu versorgen. Und zwar nicht nur heute, sondern jetzt schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum von über 30 Jahren. Wir wurden immer wieder vertröstet, dass eben halt Einsparungen bei den Sozialleistungen etc. pp. Dieses Problem beheben würden. Das Problem ist nicht behoben worden. Die Argumente von Seiten der Politik und Wirtschaft sind die gleichen geblieben. Also können wir davon ausgehen, dass diese Argumente wirkungslos sind. Aber die Bundesrepublik Deutschland schneidet im weltweiten Vergleich von der Arbeitslosigkeit noch relativ gut ab. Beispielsweise in Nordafrika ist es so, dass die Arbeitslosigkeit in Marokko ungefähr 65% beträgt für die Männer im Alter zwischen 18 bis 35. Wir können uns sicherlich vorstellen, was das für eine patriarchalische Gesellschaft wie Marokko bedeutet. Und in anderen afrikanischen Ländern ist das nicht viel anders. Aber beispielsweise auch in Mexiko herrscht eine Arbeitslosigkeit von ungefähr 50%. Das heißt also, nicht nur die Bundesrepublik Deutschland ist nicht in der Lage, die Menschen ausreichend mit Lohnarbeit zu versorgen, sondern es trifft eigentlich auf alle Staaten der Erde zu. Das heißt, schlussfolgernd, kein Staat, keine Gesellschaft dieser Erde ist in der Lage, die Menschen, also ihre Bewohner, ausreichend mit Lohnarbeit zu versorgen, weswegen diese Arbeitslosigkeit ein grundsätzliches strukturelles Problem des Kapitalismus ist.
Der Beste, der Beste.
Der Schnellste, der Schnellste, der Schnellste.
Der Neue. Von heute, von heute. Superhits, die Superhits, Superhits, die Superhits. Echte Abwechslung, echte Abwechslung.
Echte Abwechslung, echte Abwechslung, echte.
Sie hören gerade den Bürgerfunk. Spülen Sie das Formatradio ruhig weg.
Was fällt den Politikern zu diesem Sachverhalt ein? Nun ja, das Einzige, was wir in den letzten Jahren gehört haben, ist eben halt das, dass die Politiker und Manager eben halt eine riesen Verleumdungskampagne gegen diejenigen angefangen haben, die die Arbeitslosigkeit trifft. Sie sagen, sie sind faul und es treffe sie selbst die Schuld an ihrer Arbeitslosigkeit. Ja? Man erinnert sich an Ausdrücken, der wer arbeiten will, findet auch eine Arbeit. Das ist vollkommener Blödsinn. Wenn ich arbeitslos werde, finde ich keine mehr. Und die Leute, die heutzutage arbeitslos sind, können nur durch Kürzungen an den Sozialleistungen wieder zur Arbeit getrieben werden. Das war das Argument für die Kürzung der Sozialleistungen. Doch diese ganze Argumentation soll die Wirklichkeit, soll die wahren Ursachen für die Arbeitslosigkeit verschleiern. Die wahre Ursache für die Arbeitslosigkeit ist eine ganz andere Krise. Und zwar ist das eine Krise des Kapitalismus, die sich darin abzeichnet, dass wir eine zum Teil riesen Überproduktion haben, die vernichtet wird, oder eine potenzielle Überproduktion, die dadurch nicht entsteht, dass man eben halt die Arbeitslosen vom Produktionsprozess weglässt und dadurch keine Überproduktion entstehen kann. Es ist das größte Problem unserer Gesellschaft für den Konsumkreislauf, für den Geld-Waren-Kreislauf. Trotz 10% offizieller Arbeitslosigkeit und den 8% Dunkelziffer ist das größte Problem unseres Wirtschaftssystems, mit den Bergen an Überproduktion überhaupt noch fertig zu werden. Wir haben Butterberge, Käseberge, Fleischberge, Obstberge, die in regelmäßigen Abständen vernichtet worden sind. Und alles nur, damit die Preise für die Güter halten bleiben. Ja, und in der Zwischenzeit ist es so, dass dieser ganze Unsinn auch noch auf die Spitze getrieben wird, weil man hat nämlich in der Zwischenzeit so etwas eingerichtet wie einen Grundlohn für die Nichtbestellung der Felder in Westeuropa, nämlich durch die Stilllegung von Agrarflächen, und das Ganze nennt man Agrarflächenstilllegungsplan, um eben halt die Überproduktion zu verhindern. Es ist also nicht das Problem des Kapitalismus, dass es zu wenig gibt, sondern es ist das Problem des Kapitalismus, dass es zu viel gibt. Und um diesen ganzen Unsinn dann letztendlich noch auf die Spitze zu treiben, hat man ein Amt in Europa eingerichtet, das per Satellit die Felder überwacht, ob da auch wirklich nichts angebaut wird. Man hat also ein ganzes Amt eingerichtet. Und da tun dann regelmäßig irgendwelche Leute Fotos vergleichen von Feldern und gucken, ob die Bauern tatsächlich ihre Subventionen einhalten. Und dann schicken sie unter Umständen eben halt jemanden hin vor Ort und guckt, ob da tatsächlich eine Produktion jetzt stattfindet, ob die Felder bestellt sind. Und wenn die Felder bestellt sind, ist die Strafe die, dass die Gelder gestrichen werden, wenn nicht sogar zurückgefordert werden. Und was dann für viele Leute dann einfach das finanzielle Aus bedeutet. Aber das sieht nicht nur so aus in der bäuerlichen Produktion, sondern es sieht auch auf ganz anderen Gebieten so aus. Wie beispielsweise Wohnraum. Man muss sich vorstellen, das ist ein Artikel von der Frankfurter Neuen Presse, und da geht es darum, es ist ein Abriss von 360.000 Ostwohnungen bekannt gegeben worden. 360.000 Wohnungen. Alles nur, damit es kein Überangebot an Wohnungen gibt. Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele anbringen, um den Mietspiegel zu halten. Ja? Eigentlich muss jeder von uns fordern, dass endlich aufgehört werden soll mit diesem Unsinn.
dass Überproduktion vernichtet wird. Es ist ein Verstoß gegen jegliche Form der Menschlichkeit, zumal die Vernichtung von Nahrungsmitteln. In einer Welt, in der es noch Hunger gibt, dürfen Nahrungsmittel nicht vernichtet werden. Das zweite ist das, dass es eine kostenlose Freigabe der Produkte geben soll, und das sollte auch unsere Forderung werden, die überproduziert sind. Diese Lebensmittel werden vernichtet. So, und genau das Gleiche ist hier mit diesen Wohnungen. Da werden unsere Steuergelder werden verbraten, damit diese Wohnungen vernichtet werden. Es wäre wesentlich billiger, diese Wohnungen den Leuten zu geben, die sie haben wollen. Es ist eine Vernichtung der Überproduktion, nur mit dem einen Ziel, um Preise zu halten. Weil nämlich sonst dieses vielgepriesene kapitalistische System, was wir hier haben, überhaupt gar nicht mehr funktionieren würde. Was aber das Ergebnis ist, dass es eigentlich schon eine riesen Überproduktion gibt, die vernichtet wird, nur damit die Preise halten bleiben. Aus den bisher Gehörten ist es meiner Meinung nach vollkommen logisch zu fordern, dass zukünftig neben der kostenlosen Freigabe der Überproduktion Folgendes erfolgen sollte. Dass zukünftig die Produktion auf die Bedürfnisse der Menschen hin erfolgen sollte und nicht mehr für einen imaginären Markt. Wenn die Menschen, die heutzutage arbeitslos sind, das heißt die 15% des erwerbstätigen Potenzials, was heutzutage arbeitslos ist, dann auch endlich wieder mitarbeiten dürfte und auch an der Produktion beteiligt werden würde, der Produktionsumfang entsprechend vergrößert werden würde, dann wäre es so, dass die Überproduktion nicht nur das bisher beschriebene Maß erreichen würde, sondern weit über das Maß hinausreichen würde, was heutzutage an Überproduktion da ist. Denn Arbeitskraft ist ja nichts weiter als das, dass es die Naturgüter, die wir in der Natur vorfinden, transformiert zu den Gebrauchsgütern und Dienstleistungen, die wir nachfragen. Und wenn es mehr Menschen gibt, die arbeiten, haben wir am Ende auch mehr Güter, die zur Verfügung stehen. Das heißt also, mit der Einbeziehung sämtlicher Arbeitslosen weltweit gäbe es keine Armut mehr. Es würde im Gegenteil, es würde eine riesen Überproduktion entstehen, so wie sie die Welt noch niemals gesehen hat. Wenn diese Überproduktion tatsächlich eintreten würde, würde Folgendes entstehen. Es würde vermutlich so sein, dass Geld und eine eigentumsbasierte Warenwirtschaft vollkommen unnötig werden würde. Geld als Zahlungsmittel würde unnötig werden, weil es alles in Überfluss gibt. Und wenn es alles in Überfluss gibt, wozu brauchen wir dann noch Geld, wenn wir die Produktion und Verteilung dann auf anderen Wege organisieren? Und damit könnten wir also auch die Abschaffung des Geldes verlangen. Es würde zum ersten Mal eine Gesellschaft entstehen, nach diesen technologischen Fortschritten, die die Menschheit in den letzten 200 Jahren gemacht hat, in der Wohlstand und Bildung zum Menschenrecht erklärt werden könnten. Und wie würde das ungefähr aussehen? Nun, ich habe am Anfang einen Chart gehabt, das war dieses hier. Dieser Teil hier, der rote Teil, umfasst die Arbeitsmenge, das Arbeitskräftepotenzial, was heutzutage mit Geldverwaltungsarbeiten in Banken, Versicherungen, in Lohnbüros, Steuerbüros etc. pp. Beschäftigt ist. An jeder Kasse von Supermarkt sitzt irgendjemand, der das Geld einkassiert. Das sind technologische Möglichkeiten heutzutage in ganz anderen Sinne möglich, dass man eben halt registriert, wenn irgendeine Ware aus dem Supermarkt herausgetragen wird, sodass man auch gleichzeitig weiß, was nachbestellt werden soll. Das heißt also, wir könnten alleine mit dieser Überlegung 53% des Arbeitskräftepotenzials freisetzen für die Produktion der Güter, die wirklich sinnvoll sind, nämlich für Häuser, Lebensmittel etc. pp. Dieses Arbeitskräftepotenzial würde freigesetzt werden und könnte dann in diesen anderen Bereichen, die übrig bleiben würden, eingesetzt werden. Das würde bedeuten, dass man mit diesem einen Schritt, mit einer neuen Gesellschaftsorganisation, in der es kein Geld mehr gibt, kein Handel und keine eigentumsbasierte Warenwirtschaft, die Arbeitszeit theoretisch nach einer gewissen Umschulungsphase der Menschen auf ungefähr 18 Stunden pro Woche reduzieren könnte. Das wäre im Prinzip eine nachrevolutionäre Gesellschaft, ja, in der das Wirtschaften einzig und allein auf den Leitsatz, auf den wirtschaftlichen Leitsatz beruhen würde, jeder von seinen Fähigkeiten und jeden nach seinen Bedürfnissen.
Geld ist eine Droge und ihr seid alle drauf.
Geld ist eine Droge und die Geldwirtschaft, sie ist nur notwendig, weil Güter künstlich knapp gehalten werden, um sie verwerten zu können. Die Geldwirtschaft an sich, in eben ihrer Eigenschaft als vom Geld, von der Wertverwertung angetriebene Wirtschaft, wir haben es gerade von Darwin Dante gehört, sie zieht eine riesige Menge unsinnig verausgabter Arbeiten nach sich. In Banken, in Versicherungen, in Lohn- und Steuerbüros, an Supermarktkassen und so weiter und so fort. Aus Zeitgründen überspringen wir jetzt einige Schritte, die Darwin Dante zurücklegt auf seinem argumentativen Weg zur gesellschaftlich ohne Kapitalismus längst umsetzbaren 5-Stunden-Woche. Wir hören von Dante nach diesem Geld ist eine Droge-Song zunächst einige kurze Statements zu unter anderem den Stichworten Konsumgesellschaft, Rückbau des Verkehrsnetzes, ältere Menschen und Vollautomatisierung.
Reichtum heißt der Glaube und Geld ist euer Gott. Millionen wollen Millionen, ich erkläre den Bankrott. Die Stadt ist voller Priester im Rathaus und im Fernsehen läuft die Predigt und macht uns alle krank. Und niemand kommt hier lebend raus. Und niemand kommt hier lebend raus.
Ja, der nächste Schritt in diesen Überlegungen ist der, dass die Lebensdauer der Gebrauchsgüter heutzutage im Rahmen der Konsumgesellschaft auch erheblich verringert worden ist. Die Konsumgesellschaft benennt sich ja im Prinzip auch schon sehr, sehr ehrlich entsprechend diesem Modell. Zur Aufrechterhaltung des wahren Geldkreislaufes ist es notwendig, dass die Lebensdauer der Gebrauchsgüter verkürzt wird. Ja, denn wenn die Güter ewig halten würden, die hergestellt werden, wären die Absatzmärkte kaputt. Und Konsum ist lateinisch und heißt im Grunde genommen nichts weiter als Verbrauch. Also benennt die Gesellschaft mit der Konsumgesellschaft ihre tatsächliche Funktion. Das ist eine Verbrauchsgesellschaft, die auch die Gebrauchsprodukte auf die Ebene der Verbrauchsprodukte abgestuft hat. Durch eine erheblich kürzere Lebensdauer. Beispielsweise Glühbirnen können von ihrer Lebensdauer ausgedehnt werden auf ungefähr ein Menschenalter, wo diese entsprechenden Patente liegen. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Sucht bei der Firma Osram und Konsorten, da werdet ihr sie finden. In meiner Lehrzeit habe ich selbst mit diesen Langzeitglühbirnen gearbeitet. Ich habe beim Bayer gelernt in Leverkusen und an den Messwarten, die besonders starken Vibrationen ausgesetzt waren, wurden diese Glühlampen verwandt, die in normalen Geschäften nicht zu erwerben sind. Man kann Fahrzeuge so herstellen, die praktisch, also die Karosserien so herstellen, dass sie praktisch ewig halten. Die Karosserien, wir können die Karosserien so herstellen, dass sie 200 Jahre halten. Das ist kein Problem, kein technisches. Dann würden diese Karosserien ungefähr das 15-fache an Lebensdauer haben, was wir heutzutage haben. Man stelle sich mal vor, was das für eine Energiebilanz ist, ne? Das Metall wird aus dem Boden geholt. Es muss geschrottet werden. Es muss aussortiert werden. Es muss eingeschmolzen werden. Dann muss es legiert werden. Es muss in Form gegossen werden. Es muss dann verarbeitet werden, in Form gebracht werden. Zum Teil im Motorbereich geschmiedet und gehärtet werden, ja? So, und das alles schmeißt man weg deswegen, weil man eben halt einen Kapitalismus, eine Konsumgesellschaft hat, die sagt, die Produkte dürfen nicht so lange halten. Handyhersteller Nokia, der führt einen Prozess gegen die schwedische Regierung, weil die schwedische Regierung schreibt 3 Jahre Garantiezeit für alle Produkte vor und Nokia stellt seine Produkte so her, dass sie maximal 2 Jahre halten, also die Garantiezeit erfüllen. Und aufgrund eben halt der erwarteten Regressforderungen hat eben halt Nokia den Angriff nach vorne gewagt und hat gesagt, okay, wir führen jetzt einen Prozess gegen die schwedische Regierung, dass eben halt die Garantiezeit verringert wird. Und dabei ist halt herausgekommen, dass die Handys könnten ohne Probleme eine längere Lebensdauer haben, aber man will es einfach nicht, ne? Wir brauchen nur noch 9 Millionen Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Das ist dann ungefähr 1/4 von dem, was heutzutage auf dem Weg zur Arbeit ist. Das heißt, wenn wir uns auf die Straße stellen würden zur Rush Hour, die wäre leer. Die wäre ungefähr genauso leer wie zu Zeiten der Rush Hour in der Urlaubszeit. Das bedeutet, dass eigentlich unsere gesamten Verkehrswege und unser gesamtes Verkehrsnetz vollkommen überdimensioniert ist. Das bedeutet, dass wir eigentlich wesentlich weniger Busse brauchen, wesentlich kleinere Straßen, dass die Wartungskosten für diese kleineren Straßen geringer ausfällt. Das bedeutet, dass wir wesentlich weniger Benzin für die Wege zur Arbeit benötigen, was für ein Segen für das Kyoto-Protokoll, ne? Letzter Schritt waren 10 Stunden pro Woche. Das heißt, wir könnten also auch diesen Menschen reinen Gewissens sagen, okay, du brauchst nur 10 Stunden pro Woche zu arbeiten. Das könnte praktisch so sein, so wie es in Europa über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg üblich war, dass die Menschen langsam auf den Altersruhesitz gewechselt haben. Ja? Das ist ja erst durch die moderne Gesellschaft so geworden, dass man im Prinzip die Leute in Rente geschickt hat. Tut man nun diese Menschen mit berücksichtigen, die also auch noch 10 Stunden pro Woche mitarbeiten wollen, die alt sind, die schwach sind, die vielleicht eine Behinderung haben, dann ist es so, wenn wir dieses erwerbstätigen Potenzial ganz vorsichtig von der Hälfte, also von 50% auf 2/3 erhöhen, also auf ungefähr 67%, würden uns plötzlich 41,8 Millionen Menschen erwerbstätigen Potenzial zur Verfügung stellen. Und machen wir jetzt nun folgende Rechnung. Mit der strukturellen Einsparung waren nur noch 7,4 Millionen Menschen notwendig, die 40 Stunden pro Woche arbeiten mussten. Teilen wir das nun durch dieses neue erwerbstätigen Potenzial, kommen weniger als 7 Stunden heraus. Das heißt also, wir hätten selbst für die Rentner und für die Behinderten, hätten wir selbst an diesem Punkt nicht mehr genügend Arbeit zur Verfügung. Ich betone das ausdrücklich deswegen, dass wir an diesem Punkt eine Zahl, einen Arbeitswert unterschreiten, der meines Erachtens die Schallgrenze ist für das, was wir Menschen an Arbeit anbieten können. Wir haben weniger Arbeit zur Verfügung, als dass es das natürliche Aktivitätsbedürfnis des Menschen entspricht, als die Menschen von sich aus arbeiten würden. Man muss sich vorstellen, in einer Welt, wo heutzutage 40 Stunden pro Woche gearbeitet wird, wo es massenweise an ehrenamtlichen Tätigkeiten, unbezahlten ehrenamtlichen Tätigkeiten über diese Lohnarbeit drüber hinaus gibt, wo es Riesenkolonien gibt von Schrebergärten, wo die Leute nach der Arbeit noch hingehen und den Boden umwühlen, um einfach irgendetwas aufzustellen, hätten wir nur noch 10 Stunden pro Woche, weniger als 10 Stunden pro Woche da an Arbeit zur Verfügung zu verteilen. Die Leute würden sich drum reißen. Es würde eine Revolution geben, wenn wir die Leute nur noch 7 Stunden pro Woche arbeiten lassen dürften. Ja? Die würden nämlich mehr arbeiten wollen. Der letzte Schritt ist die Vollautomatisierung. Die meisten Menschen sind sich nicht darüber bewusst, was die bedeutet, die Vollautomatisierung. Ich schon. Wir leben heutzutage in einer Zeit, die einen ähnlichen Charakter hat wie die Entlassung des Menschen aus der Landwirtschaft. Früher war es so, dass ungefähr 80% der Bevölkerung vor ungefähr 200 Jahren, dass 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren. Heute ist es so, dass es ungefähr nur noch knapp 2-3% sind. Das Gleiche passiert jetzt mit der Industrie, mit der industriellen Produktion. Alle Vorstellungen der Linken von wegen Arbeiterklasse und Arbeitermassen, das gehört der Vergangenheit an. Das sind sich viele Linke noch nicht darüber bewusst. Wir durchlaufen momentan eine Situation, wo die Arbeiter, wo die Menschen aus der industriellen Arbeit zum großen Teil entlassen werden, nämlich durch die Vollautomatisierung. Wir hatten beispielsweise in den 60er Jahren ungefähr noch 60% des arbeitstätigen Potenzials in der Industrie. Heute sind das weniger als 30%. Und die Tendenz ist weiter fallend. Mit jedem Roboter, der da eingebaut wird in irgendeine Fließstraße, verschwinden Arbeitsplätze. Das ist die reine rechnerische Berechnung, die einen durchschnittlichen Wochenarbeitszeitwert zeigt. Wie das organisiert wird, ist eine ganz andere Frage. Es geht hierbei um den durchschnittlichen Wert. Es ist vollkommen klar, dass beispielsweise ein Chirurg nach ungefähr 5 Stunden Arbeit pro Woche nicht sagen kann, ich lasse jetzt mein Skalpell fallen, es fällt zufälligerweise in den Patienten hinein. Kollege, du bist dran. Ja, also das geht nicht. Es ist so, jetzt führe ich den letzten Theoretiker ins Feld, so wie es André Gortz schon mal beschrieben hat, in seiner Wege ins Paradies. Er kalkuliert damals mal in den 80er Jahren eine 20.000 Stunden Lebensarbeitszeit. Dieser Wert von 5 Stunden pro Woche kommt denen übrigens ziemlich nahe, wenn man das auf die Woche umrechnet. Lässt sich ja relativ leicht umrechnen. Es kann durchaus so sein, dass die Menschen jetzt beispielsweise von der Schule kommen, anfangen zu studieren, und dann ungefähr mit 35 oder mit 25 anfangen zu arbeiten. Wenn die Leute dann 20 Stunden pro Woche arbeiten, haben sie nach ungefähr 12 bis 13 Jahren ihre gesamte Lebensarbeitszeit abgeleistet und dann haben sie nur noch frei. Wenn sie ein bisschen länger arbeiten, brauchen sie nicht ganz so lange. Es wäre zur Organisation zu sagen, wie das organisiert werden könnte. Von dieser Organisationsform halte ich allerdings nichts. Ich glaube, dass am Ende eine Nullstundenwoche entstehen wird. Nämlich aus folgenden Gründen. Wenn die Arbeit nur noch einen so geringen Wert wie 5 Stunden pro Woche umfasst, dann ist das natürliche uns angeborene Aktivitätsbedürfnis wesentlich größer als das, was wir an Arbeit tun müssen. Die Menschen sind in ihrer Erscheinungsform so vielgestaltig und unterschiedlich, dass sich aufgrund dieser Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit jeder macht irgendetwas und jeder tut irgendetwas und erledigt damit einen Teil der notwendigen Arbeit, sodass am Ende in der Summe alle Arbeiten erledigt werden, die eigentlich notwendig sind, dass sie getan werden müssen. Ich glaube, dass bei so einer niedrigen Wochenarbeitszeit der Arbeit die Zwanghaftigkeit zur Arbeit entfallen wird. Ich glaube, dass die Ruhe und Rastlosigkeit des Menschen der eigentliche Antrieb ist, trifft zumindest für mich zu. Ich denke, dass dieses Bedürfnis, dieser Forscherdrang und dieser Drang, eben halt das Unbekannte zu erkunden, dass das eine wesentliche Triebfeder ist, den Menschen Arbeit zu verrichten oder tätig zu werden. Ich habe eigentlich selten einen Menschen erlebt, der nur faul in der Ecke rumgelegen hat. Und ich will dazu ein Beispiel nennen. Ich glaube, dass es jeder von uns als eine Strafe empfinden würde, wenn er 6 Wochen Strandurlaub verordnet bekommt, in der er nichts tun darf, außer eben halt faul am Strand herumzuliegen und sich eben halt zu sonnen. Nach 2 Wochen würden wir es kaum noch aushalten. Ja. Ja, das ist aber dann schon eine Tätigkeit. Ja, ist ja schon eine Tätigkeit, ja? Das heißt also, das natürliche Bedürfnis macht uns nach einer gewissen Zeit unruhig und wir fangen uns irgendetwas an zu suchen, wo wir herummurksen können. Und wenn es Lesen ist, ja? Wir fangen an, irgendwann nach irgendwas zu suchen, was uns vom Bewusstsein her beschäftigt, handwerklich beschäftigt oder sonst irgendwie beschäftigt. Wir können es nicht aushalten, so lange untätig zu bleiben.
Besser leben, das arbeitskritische Magazin.
Wir können es nicht so lange aushalten, untätig zu bleiben. Mit diesen Worten beschließen wir die Dokumentation von Auszügen des 5 Stunden sind genug Vortrags, den Darwin Dante gehalten hat in Hiddinghausen beim unverdient Wochenende vom 23. bis zum 25. März. Darwin Dante hat den Beweis vollzogen. Die 5-Stunden-Woche ohne Kapitalismus wäre sie längst machbar und das bei unverringertem Lebensstandard. Eine 5-Stunden-Woche, sie würde faktisch hinauslaufen auf eine 0-Stunden-Woche. Arbeit als knechtende, als sinnlose und oft genug auch kaputtmachende Schufterei, das gäbe es dann nicht mehr. Die gesamte Gesellschaft könnte sich neu organisieren und die Menschen, sie könnten fortan ihre Tätigkeiten leiten lassen, nur noch von ihren jeweiligen Bedürfnissen. Hier die Adresse von Darwin Dantes Homepage: www.5-stunden-woche.de. Die 5 wird dabei als Zahl, als Ziffer geschrieben. www.5-stunden-woche.de. Nachlesen, was beim Unverdient-Projekt so läuft, bei dessen Wochenendveranstaltung im letzten Monat wir Darwin Dantes 5-Stunden-Woche-Referat aufgezeichnet haben, nachlesen lässt sich auf www.unverdient.de. Noch einmal www.unverdient.de. Ich bin Peter Busfeld und ich verabschiede mich nun am Mikrofon. Einen angenehmen Abend wünsche ich noch. Bleiben Sie dran bis nach den Nachrichten, bis zur Bürgerfunksendung Münster solidarisch. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Noch gibt es ihn ja, den Bürgerfunk, vorm spätabendlichen Fernsehschatten. Und noch gilt ja, jeden dritten Sonntag im Monat, 19.04 Uhr, Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.
Der Bürgerfunk stirbt.
Der Bürgerfunk ist in Gefahr.
Was kann ich dagegen
Was
tun?
Was kann ich denn da
Was
tun?
Was kann ich dagegen tun?
Was kann man dagegen tun?
Gegen die Abschaffung vom Bürgerfunk gibt es im Internet eine digitale Unterschriftensammlung. www.lbf-nrw.de. Anklicken, informieren, aktiv werden.
Es gibt tausend tolle Geschichten und jede hat einen Traum. Es gibt tausend gute Ideen, man muss sie sich nur trauen. Es gibt namenlose Helden und es Scheinwerferlicht. Es gibt so viele kleine Wunder, über die keiner spricht. Hey, lass sie uns hören, die Stimmen der Stadt. Lass sie erzählen und macht sie nicht platt. Mit Herz und Verstand, mit Fantasie gemacht. Der Bürgerfunk, das Feuer entfacht. Tausend Gruppen und Vereine, ganz neu ohne Tradition. Der Landtag dazu seinen Segen gibt. Der Bürgerfunk, der still im Sarge liegt. Freut euch nur nicht so früh. Wir werden laut wie noch nie. Hey, lasst sie uns hören, die Stimmen der Stadt. Hey, lasst sie erzählen und macht sie nicht platt. Mit Herz und Verstand, mit Fantasie gemacht. Der Bürgerfunk, das Feuer entfacht. Lass sie uns hören, die Stimme der Stadt. Hey, lass sie erzählen und mach sie nicht platt. Mit Herz und Verstand, mit Fantasie.
Gegen den Abbau von Bürgerfunk in diesem Land. Rettet den Bürgerfunk, rettet den Bürgerfunk. Wehrt euch, leistet Widerstand. Euch, leistet Widerstand. Gegen den Abbau von Bürgerfunk in diesem Land. Rettet den Bürgerfunk, rettet den Bürgerfunk. Wehrt euch, leistet Widerstand.